Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Huf und Herz im Takt. Hoffentlich jetzt auch wieder etwas regelmäßiger nach der Messe und Weihnachten und Co. Ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe heute die liebe Christina vom Team Huf bei mir. Christina macht das gemeinsam mit ihrer Kollegin Barbara. Jetzt glaube ich auch schon seit 20 Jahren. Ich glaube, ihr hattet jetzt Jubiläum. Christina und Barbara sind Hufbearbeiterinnen bzw. auch Hufbegutachterinnen. Sie bieten Kurse dazu an für ganz normale Pferdebesitzerinnen, bilden aber auch eben Hufberaterinnen selber aus. Sie sind auch auf Hufrehe spezialisiert, haben dazu in ihrem alten Trail auch lange Zeit Reha-Plätze angeboten. Sie sind jetzt kürzlich umgezogen mit ihren 8 halbwilden Ponys. Deswegen vielleicht kann sie ja uns auch nochmal erzählen, ob die Reha-Plätze im neuen Zuhause dann auch wieder auftauchen werden. Und sie haben tatsächlich auch schon 2 Bücher zum Thema Hufe und Ponyglücksmomente geschrieben. Also das erste Buch hieß Mehr Huf, weniger Bearbeitung und das zweite dann Ponyglücksmomente. Da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Christina, schön, dass du da bist. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist schon so eine gute Zusammenfassung. Genau, und ins Detail können wir jetzt nochmal mit den Fragen gehen.
Perfekt. Und dann beantworte doch vielleicht die erste, die ich gerade so spontan in der Vorstellung gestellt habe, mit den Reha-Plätzen. Wollt ihr die auch wieder anbieten, wenn bei euch alles aufgebaut ist? Oder sieht's da
Es ist
aus?
noch nicht direkt der Plan, weil wir jetzt aktuell einfach noch nicht die Möglichkeiten haben, hier Reha-Pferde nochmal aufzunehmen, also einfach raumplatztechnisch. Trotzdem haben wir es noch nicht so ganz aus unserem Kopf gestrichen, weil es einfach was ist, was den Pferden sehr schnell, sehr gut weiterhelfen kann, wenn man eben alles direkt vor Ort hat, wo man sagt, okay, ich habe ein Pferd mit einer Hufrehe und ich kann es erstmal irgendwo hinbringen, wo es eben direkt in die Reha gehen kann, also direkt alle Maßnahmen richtig umgesetzt werden. Das war schon immer wirklich toll, das anbieten zu können. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wie viel Verantwortung und Arbeit das ist. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, ganz viele Pferdebesitzer können das auch richtig gut zu Hause machen, wenn man ihnen eben so ein bisschen an, ja, zeigt oder sagt, was sie da eben machen können selber. Also auch in einem Pensionsstall ist das durchaus möglich. Und das ist natürlich auch super, weil man dann ja selber als Pferdebesitzer sehr viel mehr mitnimmt und lernt auf diesem Weg. Deshalb schwanken wir noch so ein bisschen. Also im Moment erstmal nicht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier wieder soweit alles für unsere Ponys aufbauen und uns einrichten. Aber ja, mal gucken. Vielleicht wird es ja doch irgendwann wieder was.
Ja, klar, das kann ich verstehen, wenn man mit so einer großen Ponyherde umzieht und ja selber alles neu aufbaut. Ja, ist natürlich klar, dass erstmal zumindest der Platz da noch nicht da ist, dann auch noch fremde Pferde provisorisch irgendwie aufzunehmen, soll dann ja auch vernünftig sein, ne? Aber wer weiß, was noch kommt. Das ist auf jeden Fall spannend, werden wir weiter verfolgen. Genau. Was ich sehr cool finde bei eurem Namen, bei euch wird ja Huf wortwörtlich groß geschrieben. Also in eurem Namen Team Huf sind ja HUF, die 3 Buchstaben, alle groß geschrieben, weil sie ja auch eine Abkürzung beinhalten. Finde ich übrigens mega genial, also super, super geile Idee. wofür steht denn HUF bei euch, außer halt eben für den Pferdehuf? Und warum sind diese Faktoren so wichtig?
Ja, also im Prinzip ist das ja gar nicht unsere Idee, sondern es ist ja der Huf an sich. Das finde ich halt so das Verrückte, ne? Weil der Huf, also diese 3 Buchstaben stehen eben für Haltung, Unterhund und Fütterung. Und irgendwie ist das halt so faszinierend, weil es eben für uns die Grundsäulen sind dafür, dass Hufe sich gesund entwickeln können und gut funktionieren können. Und dass der Huf das selbst schon so vorgibt, ist ja irgendwie genial. Also Hufe sind wirklich super schlau. Und wir haben das schon immer so ein bisschen die Idee gehabt, dass wir die Haltung vielleicht optimieren können. Und auch uns war auch irgendwie schon immer klar, dass die Fütterung irgendwie wichtig ist. Also haben wir in der Ausbildung schon gelernt und erschreckenderweise, wie du eben schon gesagt hast, jetzt vor 20 Jahren tatsächlich haben wir die Ausbildung gemacht. Also jetzt im Januar ist unser Jubiläum quasi. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, die Haltung, aber eben auch die Untergründe vor allem, die sind ja dafür entscheidend, auch wie sich ein Huf entwickelt. Und ich kann ja einfach mal einen Praxisbeispiel nehmen, es sind,
Ja,
weil
gerne.
wir das gerade ganz, ganz oft hören, dass Leute immer sagen, ich möchte gerne, dass der Huf ein Sohlengewölbe hat. Und wenn ein Huf ein Sohlengewölbe hat, dann ist der irgendwie gesund und dann ist alles schön. Aber es kommt ja total darauf an, ob dieser Boden, auf dem mein Pferd lebt, überhaupt ja, dem Huf die Information gibt, dass er auch ein Sohlengewölbe bauen sollte oder ob es sinnvoll ist, dass er das auch hat. Also der Huf versucht sich ja immer anzupassen auf seine Lebenssituation und da eben bestmöglich zu funktionieren. Und ein Sohlengewölbe macht auf einem Boden Sinn, wo ein Huf eben auch zum Beispiel einsinkt. Also wir unterscheiden da ja zwischen zwei Kategorien an Boden, also einmal ein planer Boden oder eben auch ein Einsinkeboden. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort in echt gibt. Das haben wir irgendwann mal so benutzt und das ist halt das, was es für uns sehr gut beschreibt. Also alle Böden, die eben ein bisschen nachgeben, wo die Pferde einsinken, der ein bisschen uneben ist, das gehört halt zu den Einsinkeböden. Und da macht es durchaus Sinn, dass ein Huf auch ein Sohlengewölbe baut, denn das ist ja im Prinzip die Folge davon, dass wir innen in den inneren Strukturen hat das Hufbein auch diese Wölbung, zumindest wenn es noch gesund ist. Das wäre ein weiterer Faktor, ob ein Sohlengewölbe sich bilden kann oder nicht. Und der Boden komprimiert eben das Horn eigentlich an diese Unterseite ran. Und wenn ich aber jetzt einen Boden habe, wo mein Pferd nicht einsinken kann, dann hätte ich ja mit einem Sohlengewölbe einen sehr geringen Teil vom Huf eigentlich, der mitträgt. Heißt, ein Pferd, was vorwiegend auf einem planen Boden lebt, baut halt eigentlich eher die Sohle zu. Und deshalb ist es ganz wichtig, da eben immer diese drei Faktoren, also Haltung, Untergrund, Fütterung mit einzubeziehen. Zum einen natürlich, wenn ich wissen will, wie kann ich die Hufgesundheit unterstützen. Zum anderen aber auch, wenn ich einen Huf begutachte, also wenn ich gucke, was sehe ich denn an dem Huf und macht das Sinn in der Lebenssituation, wo das Pferd ist, dass das jetzt den Huf eben so hinbaut oder muss es da irgendwas kompensieren? Oder eben natürlich auch bei der Fütterung ganz, ganz wichtiger Einflussfaktor, weil ich natürlich als Hufbearbeiter kann ich nur mit dem Material arbeiten, was ich da habe. Wenn jetzt die Qualität so schlecht ist, dass mir immer alles wieder wegbricht, kann ich überhaupt nicht großartig was mit der Bearbeitung eben da unterstützen, sondern da muss ich wieder gucken, wie schaffe ich es denn, dass die Qualität vom Horn gut wird und dafür brauche ich eben eine vernünftige Nährstoffversorgung. Und natürlich ein ganz wichtiger Faktor, der quasi aber auch in der Haltung für uns integriert ist, ist halt die Bewegung. Also ein Huf muss diesen Wechsel aus Druck und Entlastung haben, damit er sich gut entwickelt, damit die Durchblutung stattfindet, damit überhaupt, also der ganze Pferdekörper ist ja auf Bewegung ausgelegt und die Hufe sind dann natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Und deshalb, ja, haben wir das irgendwie so mehr und mehr in unsere Arbeit mit reingenommen und haben eben auch gemerkt, je mehr wir an Haltung, Untergrund und Fütterung eben optimieren, desto, ja, es ist ein bisschen wie von alleine, werden die Hufe dann toll, egal ob ich sie jetzt bearbeite oder nicht, beziehungsweise manchmal sogar fast, wenn ich sie dann nicht so viel bearbeite, aber da kommen wir auch bestimmt später nochmal drauf. Deshalb eben, wenn man als Pferdebesitzer was verändern möchte, dann braucht man nicht direkt zu Raspel oder Messer greifen, sondern es ist wirklich die sinnvollste Idee, mal zu gucken, was kann ich denn an HUF eben verändern, um die Hufe bestmöglich zu unterstützen, dass sie sich in die richtige Richtung entwickeln.
Ja, und finde ich halt auch total gut, auch einfach so als ja, Richtlinie ja auch für die Pferdebesitzerinnen, ne? Wenn man jetzt irgendwie halt mal gehört hat oder bei irgendeinem Hufbearbeiter, Bearbeiterin ist, der oder die halt zum Beispiel das mit diesem Sohlengewölbe total verfolgt. Wenn ich jetzt aber in einem, keine Ahnung, Offenstall stehe, wo 90% der Flächen befestigt sind, ne, mit Paddockplatten, Steinplatten und sonst was, da brauche ich mich ja nicht wundern, wenn da kein Sohlengewölbe entsteht, ne? Und dann entsteht ja auch ganz oft Druck bei der Pferdebesitzerin, von wegen, oh Gott, ne, eigentlich müsste hier ein Sohlengewölbe hin, weil mein Bearbeiter das sagt. Aber irgendwie bildet sich auch nach Jahren keins oder es wird immer wieder reingeschnitzt, sag ich mal, und wächst sich dann wieder raus. Das ist ja auch fürs Pferd natürlich blöd, aber auch, ja, ich denke mal, eine Belastung ja auch für die Besitzerin, dass sie sich so, weil, also ich hatte das nämlich auch schon mal. Ich hatte auch schon mal jemanden, der nach dieser Methode gearbeitet hat und dachte auch so, warum wird das denn bei meinem Pferd nicht so ein schönes Gewölbe, aber ja, der war halt einfach auf sehr viel beflechtigten Festplätzen damals unterwegs. Da ging das einfach nicht.
Und das ist eben einfach wichtig, einmal ne, um das selber auch erkennen zu können und da aber vielleicht auch nochmal zu unterscheiden. Es gibt ja trotzdem Hufe, die kein Gewölbe haben und die zu kurz gelaufen sind. Das ist ja so ein bisschen die Sorge. Also alle denken ja, wenn das Sohlengewölbe da ist, dann ist der Huf gut und wenn da kein Sohlengewölbe ist, dann ist er platt gelaufen oder sonst was. Und da kann man da eben nochmal genauer hingucken, denn wir haben ja um den Strahl rum eine Strahlfurche, also immer die seitlichen Strahlfurchen. Die gehen neben dem Strahl lang und quasi auch vorne um die Strahlspitze rum. Und selbst wenn ich ein zugebautes Sohlengewölbe habe, wie jetzt ein Pferd auf vorwiegend Paddockplatten wahrscheinlich hat, dann sollte ich trotzdem mal gucken, habe ich denn eine Strahlfurchentiefe? Dann weiß ich immer, okay, das ist, vielleicht sieht die Sohle platt aus, aber die Strahlfurchentiefe ist noch vorhanden, heißt, die Sohle ist wahrscheinlich dick genug. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine platte Sohle und ich habe auch keine Tiefe mehr um die Strahlspitze zum Beispiel rum, dann weiß ich, da ist ein bisschen zu wenig Material drunter. Also das
Ah,
kann man daran
spannend.
auch nochmal unterscheiden. Ne? Also, und es ist auch so, dass auch, genau, zum einen, was du gesagt hast, wenn das Gewölbe immer wieder rein bearbeitet wird, haben wir halt das Problem, dass die Sohlen oft sehr, sehr dünn werden, die Pferde dann Probleme bekommen. Und ich habe ja dann auch wieder das, was ich eben gesagt habe, wenn ich jetzt ein Gewölbe reinschneide, mein Pferd läuft dann vorwiegend auf den peripheren Strukturen, habe ich ja viel mehr Abrieb, weil ich eine viel kleinere Fläche habe. Und dann kann das natürlich auch schneller zu kurz werden. Und trotzdem kann ich auch das ein bisschen verstehen, weil die Sorge ist ja auch immer, dass wenn die Sohle zugebaut ist, dass die Pferde dann zu viel Druck bekommen. Und das wäre mit Sicherheit auch so, wenn ich sage, mein Pferd lebt jetzt eben auf den Paddockplatten, hat das Sohlengewölbe zugebaut und dann gehe ich rausreiten und laufe über den Schotter. Ne? Dann ist das natürlich was, wo wenig Platz unterm Huf erstmal da ist und das Pferd wird mit Sicherheit schneller mal reagieren, wenn es sagt, da liegt ein Stein und ich trete da nicht drauf, sondern gehe dann lieber einen Schritt weiter, ne? Und möchte diesen Druck ja nicht so doll haben. Dann ist aber immer die Frage, was ist das Problem? Also ist es jetzt die Sohle, die sich da hingebaut hat für die 23 oder 22 Stunden am Tag, die es halt im Stall halt rumläuft und dass das Pferd da gut zurechtkommt? Oder lege ich dann den Fokus dahin, dass ich sage, okay, Hauptsache, wenn ich reite, dann funktioniert es halt. Und das ist manchmal dieses Problem oder auch ein Mythos, der so ein bisschen kursiert, dass wir immer noch von allen möglichen Leuten hören, wir müssen möglichst unterschiedliche Böden in der Haltung den Pferden anbieten oder insgesamt den Pferden anbieten, damit die auf alles vorbereitet sind. Das kann aber der Huf gar nicht, ne? Also wir haben ja da, also ja, es macht total Sinn, unterschiedliche Böden gerne zu nutzen, aber eben immer nur innerhalb einer Kategorie. Also entweder mache ich plane Böden oder ich mache halt die Einsinkeböden, damit der Huf überhaupt die Chance hat, sich auch entsprechend so anzupassen. Und ich kann ja bei den Einsinkeböden trotzdem einen Boden haben, der halt was härter ist, wo die Pferde nicht so doll einsinken oder einen, wo ein bisschen mehr einsinkt. Also das wären zum Beispiel, ne, Schotter, Kies, Sand, Kunstrasen, Naturboden. Das sind ja alles Böden, wo die Pferde eben ein bisschen einsinken. Also alles, wo sie so einen schönen Fußabdruck hinterlassen, das ist Einsinkeboden. Und wenn ich innerhalb dieser Kategorie bleibe, dann hat das Pferd eine bessere Chance, sich darauf eben einzustellen und auch dann richtig gut zu funktionieren auf diesem Boden. Und wenn ich dann sage, okay, im Gelände habe ich aber einen anderen Boden oder ich sitze ja dann noch mit drauf oder möchte auch länger und schneller oder was auch immer rein, kann ich ja auch gegebenenfalls mit Hufschuhen arbeiten, wenn das Pferd das so nicht kann. Oder ich kann auch nochmal gucken, was ich an den Einflussfaktoren HUF verändern kann. Aber ich kann eben nicht erwarten, dass ich mein Pferd genauso auf den Kiesboden einstellen kann, wie auch auf den Betonboden. Das passt halt einfach nicht zusammen. Und deshalb da einfach nur mal der Hinweis, mal drüber nachzudenken, ob man vielleicht lieber gucken sollte, dass die Böden gerne abwechslungsreich, aber nicht eben komplett unterschiedlich sind, weil sie dem Huf einfach sehr, sehr unterschiedliche Informationen geben. Und trotzdem ist es so, es gibt Pferde, die kommen damit klar, die haben da kein Problem. Aber gerade wenn man eben ein Pferd hat, wo man sagt, okay, es ist irgendwie immer fühlig oder die Füße sind immer zu kurz gelaufen oder auch viel zu lange, läuft sich das nicht ab oder so, dass man mal gucken kann, kann ich da vielleicht was optimieren? Und wenn wir mal Pferde also frei lebende Pferde anschauen, die laufen nur mal über eine Straße, wenn dann eine Straße halt durch deren Gebiet gebaut ist. Aber die laufen nicht über plane Böden. Das ist halt eigentlich für ein Pferd überhaupt nicht normal, ne? Und es ist ja dann am Endeffekt auch gar nicht nur der Huf, den man da angucken kann, sondern es ist ja auch dann, wie funktioniert der Huf? Also habe ich da wirklich eine gute Stoßdämpfung, eine gute Sinneswahrnehmung, damit auch der ganze Pferdekörper wieder geschützt ist? Weil darum geht es ja eigentlich. Also der Huf an sich funktioniert ja nicht nur für sich, sondern er funktioniert ja für das Pferd, dass es eben gesund und mit Bewegungsfreude laufen kann, dass es sich möglichst wenig verletzt und eben belastbar ist. Und das schaffen wir eben, indem wir ja da die Grundlagen angucken und eben auch bei den Böden darauf achten, dass die halt möglichst sinnvoll gewählt sind. Und das ist manchmal die Problematik, dass es Wirtschaftlichkeit und Funktionalität für die Pferde nicht unbedingt immer so gut in Einklang zu bringen ist. Ne? Da muss man sich dann eben auch gegebenenfalls entscheiden, was einem da dann wichtiger ist.
Ja, klar. Da kommen wir ja später auch nochmal zu, was man da vielleicht eben machen kann. Du hast ja gerade schon gesagt, ne, wenn man mal wilde Pferde oder wild lebende Pferde beobachtet, ne, dass die ja auch höchstens mal ab und zu über eine Straße laufen. Ihr habt ja tatsächlich schon sehr viele wilde Pferde beobachtet. Ihr seid ja schon durch die ganze Welt gefahren, sag ich mal, um euch da was anzuschauen. Also wo wart ihr denn überall und was habt ihr denn auch von den Pferden gelernt? Also jetzt vor allem natürlich bezogen auf das Thema Huf oder auch HUF.
Genau, ja, wir haben, also im Prinzip war das, dass wir in der Ausbildung gelernt haben, dass Wildpferde gesunde und ganz tolle Hufe haben, dass das unser Ziel ist, quasi, wo wir auch mit unseren Hauspferden irgendwie nacheifern. Und ein paar Jahre später kamen Studien raus zu freilebenden Pferden. Also diese Studien vorher waren immer zu den Mustangs in den USA und dann gab es irgendwann Studien zu den Brumbies in Australien und Neuseeland, die dann gesagt haben, ist ein Großteil der Pferde haben eben Pathologien. Also von kleineren Sachen, wie dass mal irgendwie was ausgebrochen ist oder eine Wand nicht ganz gerade ist, aber eben auch zu bis zu, also es waren glaube ich 75% der Pferde, die die untersucht haben, hatten auch Pathologien, die auf eine Hufrehe
Krass.
schließen, also vorwiegend aber auch, also zum Teil endokrine Hufrehe, zum Teil aber auch eine Belastungsrehe, weil die halt einfach krasse Bedingungen da zum Teil haben. Und dann stand das so ein bisschen im Raum, ne? Die einen sagen irgendwie Wildpferde, das ist alles ganz toll, und die anderen sagen, hier, die sind alle mehr oder weniger krank. Und dann haben sie gesagt, okay, eigentlich müssen wir es einfach mal selber angucken, ne? Weil man kann ja jeder viel erzählen. Und dann haben wir halt angefangen und unsere Leidenschaft entdeckt. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir mal nicht arbeiten und oder unsere Pferde versorgen, dann fahren wir irgendwo hin, Pferde beobachten. Wir waren dann eben in Amerika in verschiedenen Gebieten. Also da gibt es ja sehr viele, also sehr viele, aber einige unterschiedliche Gebiete eben auch. Also auch die auch schon extrem unterschiedlich sind. Also wir waren in der Wüste in Nevada, wo irgendwie wirklich nur Steine und zum Teil richtig Geröll und so ist, wo auch nicht so viel, also wo du denkst, was essen die hier eigentlich? Wir waren aber eben auch zum Beispiel am Salt River, wo die Pferde im Prinzip auch außerhalb des Flusses relativ wenig Essen haben, aber im Fluss dann wirklich stehen und wirklich mit dem ganzen Kopf unter Wasser gehen, um das Flussgras vom Boden zu
Ach,
essen.
krass.
Die halt dann auch stundenlang jeden Tag im Wasser stehen oder so. Und so haben wir uns einfach da verschiedene Gebiete angeguckt und haben dann gesagt, das ist halt super spannend, weil man schon eben auch Unterschiede sieht, ne? Wie gut sehen die Pferde aus, wie gut sehen eben die Hufe aus, und auch wie krass gut können die über extrem anspruchsvolle Böden laufen, ne? Und das ist einfach was, was uns eben sehr fasziniert hat. Und was uns noch viel mehr eigentlich umgehauen hat, war so diese, also es hört sich ein bisschen komisch an, aber diese Aura dieser Pferde. Also die haben einfach so eine Ausstrahlung und dieses Leben, ja, was, dass sie so selbstbestimmt sind, die haben ihre Familie, die können ihre oder ziemlich alle Bedürfnisse befriedigen. Das ist halt schon was, was uns sehr, sehr beeindruckt hat und was uns auch für einen kurzen Moment überlegen lassen hat oder auch einen längeren Moment, ob wir überhaupt noch ganz normale Pferde quasi betreuen können, weil dann kommt man eben in die Ställe und merkt halt, dass die Pferde da doch auch vieles nicht eben ausleben können. Ja, auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir ja in Amerika Pferde gesehen. Wir haben natürlich auch zum Beispiel in Südengland uns verschiedene Gebiete angeguckt, wo freilebende Pferde sind. Auch in Deutschland oder Niederlanden, wo halt auch so Naturschutzgebiete sind, wo Pferde frei in Anführungsstrichen leben. Wir waren dann auch in Australien und haben eben da auch eine Fortbildung mitgemacht, wo eben genau die Wissenschaftler auch waren, die eben auch diese Studien rausgebracht haben mit den, wo die gesagt haben, die meisten sind krank. Das war halt super spannend, weil das war jetzt dann ungefähr, ich glaube, 10 Jahre oder so, nachdem die Studien rausgekommen sind. Und dann haben sie halt gesagt, okay, ja, zu dem Zeitpunkt war das so, aber das war halt nach ganz vielen Dürrejahren, dass die Pferde halt
Wow,
auch extrem lange Strecken überhaupt zum Wasser laufen mussten. Und auch die ganz kleinen Fohlen eben schon, dann, die hatten halt zum Teil 60 Kilometer bis zum Wasser, die sind auch
na
nicht
ja,
jeden
krass.
Tag dann zum Wasser gelaufen. Es waren einfach ganz extreme Bedingungen. Und wenn sie jetzt die Studie nochmal machen würden, würden sie wahrscheinlich ganz andere Ergebnisse haben. Und das war für uns, also zum einen nochmal zu sagen, okay, wir sind selber da gewesen, wir haben uns das angeguckt, wir haben mit den Leuten gesprochen, die diese Studien gemacht haben. Wir haben das nochmal ganz anders einordnen können und das ist auch was, was wir davon auf jeden Fall mitnehmen, dass man bei Studien immer guckt, ne, was sind das für Gegebenheiten, und auch viele Studien werden ja irgendwann auch mal widerlegt oder halt kommen neue Erkenntnisse dazu, dass man da eben offen bleibt. Und ja, das war einfach was, was uns sehr, sehr beeindruckt hat und wo wir eben auch so, also wir waren dann auch noch, warte mal, in Bosnien waren wir auch noch irgendwann. Das ist auch noch mal ein ganz anderes Gebiet. Das ist so ein Bergplateau im Prinzip, wo eben auch einige Pferde frei leben. Und das ist auch, also es war wahnsinnig faszinierend. Ich war noch nie an so einem stillen Ort. Das war wirklich total schön. Auf jeden Fall insgesamt ist es eben so, dass die Pferde, die vielleicht auf den ersten Blick ein sehr anspruchsvolles Leben hatten, aber im Prinzip am gesündesten waren. Also wo du schon gedacht hast, okay, keine Ahnung, was sie hier so ganz genau essen, aber irgendwie scheinen sie genug zu finden. Wirklich auch ein sehr anspruchsvolles Gelände von den Böden her, eben sehr viel Steine, zum Teil echt extrem große Brocken auch. Das waren so die Hufe, die wir da gesehen haben. Das war einfach bombastisch. Und da sind wir auch am Anfang gefragt worden, ja, aber da macht ja keiner die Hufe. Und ah, wie sehen die denn dann aus? Ich so, boah, die sehen so gut aus. Da muss keiner was machen, weil die sind einfach bombastisch. In anderen Gebieten wiederum, wo die Böden eben nicht so toll waren oder auch eben, wenn dann in Australien es regnet und es wird auf einmal alles grün und die Pferde müssen nicht mehr laufen, um Essen zu finden, dann werden die eben auch schlechter, die Hufe. Also immer wieder so im Prinzip das Konzept, was wir vorher auch schon, wo wir so die Idee zu hatten, hat sich eigentlich noch mehr ja, gezeigt, was da wirklich wichtig ist. Ne? Also, dass die Bewegung eben auch ein ganz entscheidender Faktor ist und dass die Fütterung eben auch einen riesen Einfluss hat. Also, ja, wir haben auch eine Genetik, die auch einen Einfluss hat, aber wir können über die Lebensumstände halt super viel beeinflussen. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Bedingungen, die zu extrem sind. Also wenn die Pferde eben jeden Tag wie 60 Kilometer über Geröll laufen müssen, dann kann das auch sein, dass sie davon Pathologien bekommen. Also dass man da einfach so ein bisschen, ja, sich, also einfach nicht so die Extreme vielleicht anguckt, sondern guckt, okay, wie können wir da einen Weg finden? Was können wir davon auch mit zu unseren Pferden eben nehmen? Was können wir da optimieren? Und wir hatten eben damals auch schon einen Paddock Trail, haben das auch immer nach und nach optimiert und eben geguckt, okay, wir versuchen uns an den Pferden zu orientieren, die halt wirklich richtig stabile, gesunde Hufe hatten, die richtig toll gelaufen sind, die körperlich super toll aussahen und haben das eben versucht, dann einfach, so gut es eben geht in der Menschenhaltung, ja, in das Leben unserer Pferde zu bringen. Und das ist einfach was, was uns auch nach wie vor irgendwie total begeistert. Und immer, wenn wir irgendwie schaffen, zusammen wegzukommen, versuchen wir eigentlich irgendwo wieder freilebende Pferde zu beobachten, weil man da einfach ja echt ganz, ganz viel mitnehmen kann, einfach dadurch, dass man das mal sieht, wo die leben und wie die Pferde so drauf sind. Das ist echt beeindruckend.
Ja, total spannend, auch was du gesagt hast mit dem mit diesen Extremen. Da habe ich gerade noch dran gedacht. Es gibt ja auch diese Problematiken, was du ja in ja so Ländern wie Deutschland oder so halt hast, wo man dann ja teilweise auch eben frei lebende Pferde irgendwo hat in irgendwelchen Naturschutzgebieten. Ich glaube, von sowas kommen ja eure Ponys auch, die ja einfach völlig verfettet sind, ne? Und wo dann auch denkst, so, was viele Leute irgendwie noch so als das romantische Idealbild haben, von wegen, ne, die Pferde leben frei und dann geht's denen ganz toll. Nee, also, ne, das war ja auch das, was du meintest, so, dass man Wildpferde mit Hufrehe übernimmt, ist ja irgendwie auch krass, ne? Also vielleicht kannst du ja einmal kurz erzählen, was das eben mit euren wilden Ponys auf sich hat, weil ich glaube, aus so einem, genau so einem Fall kamen die ja auch, ne? Also nicht die Mustangs, die eine Belastungsrehe hatten, weil sie über Geröll gelaufen sind, sondern die kleinen, dicken Ponys, die zu viel gegessen haben.
Ja, genau. Und das haben wir eben auch in einigen Gebieten gesehen, also in Deutschland, in den Naturschutzgebieten, in den Niederlanden oder auch eben in England. Da sind ja
Da wo
eben
halt viel Vegetation ist, ne?
genau, das
Ja.
Exmoor Dartmouth Forest, wo man wirklich viele Pferde sieht, die einfach übergewichtig sind. Also wie man es ja auch in den Ställen viel, viel sieht. Und das ist eben auch wieder eigentlich ein Problem von HUF, ne? Also vor allem H und F, aber eben auch ein bisschen U. Und ja, das ist genau der Punkt, warum wir zu unseren Ponys quasi gekommen sind. Die waren eben auch im Naturschutzgebiet. Das sind Exmoor und Exmoor Connick Mix Ponys, wo auch gesagt wurde, okay, das ist eine robuste Rasse, das ist ein Naturschutzgebiet. Wir brauchen da einfach jemanden, der quasi das Gras kurz hält, weil die
Waren die hier
Vögel
in
da,
Deutschland oder auch aus
genau, ja,
England? Ah, okay.
aus Deutschland sind die. Und das war halt ein Vogelbrutgebiet und es ging halt im Prinzip darum, dass die Flächen kurz gehalten werden. Da waren Rinder und Pferde drauf. Und dann ist halt irgendwann das so ein bisschen ja viel geworden, sage ich mal. Es waren ein paar viele Pferde und dann haben sie gedacht, okay, dann kastrieren wir die jetzt. Und dann ist das im Prinzip wahrscheinlich der Punkt, wo es ein bisschen gekippt ist. Weil solange die noch Nachwuchs produzieren, haben natürlich die Stuten einen ganz anderen Verbrauch und auch die Hengste sind nochmal anders drauf. Und wir wissen es nicht ganz genau, weil wir nicht die ganze Geschichte kennen und leider auch gar nicht alles so richtig dokumentiert ist. Aber im Prinzip ist es dann ein paar Jahre später so gewesen, dass halt ganz viele von diesen Pferden eben stark, stark übergewichtig waren, ganz pathologische Hufe hatten und es dann auch dazu kam, dass eben das Veterinäramt eingeschaltet wurde und dann eben ja im Raum stand, sollen die Pferde jetzt alle eingeschläfert werden, kann man die irgendwie vermitteln? Das Problem ist natürlich, wenn die in so einem Gebiet groß geworden sind, die kennen halt einfach keine Menschen. Zudem waren sie eben deutlich zu fett und hatten Hufrehe und dann ist ja immer die Frage, wo gibt man so ein Pferd hin? Und
Ja,
weil das ist
nicht in
ja
die nächste
eh
Kinderreitschule.
ja, genau, und das ist ja so schon nicht ganz so einfach, manchmal ein Rehepferd gesund zu halten, ein ehemaliges Rehepferd. Und dann hatte uns eben eine Kundin angesprochen und gesagt, also sie war halt damit involviert sozusagen und hat gesagt, könnt ihr da nicht irgendwas machen, ein, zwei mit zur Reha nehmen? Wir hatten ja eben eh die Gegebenheiten so, dass die Pferde da gut gesund werden konnten. Sagt, dann könnt ihr noch ein, zwei nehmen und dann, wenn die zahm sind und gesund, dann vermittelt ihr die einfach weiter. Und ja, es hat gut geklappt, dass
Eskaliert.
wir sie mitgenommen haben, aber es hat nicht so gut geklappt, dass wir sie weitervermittelt haben.
Ja, und es waren ja auch dann nicht nur ein, zwei, sondern acht, ne?
Genau, ja.
Ja.
Und trotzdem, also es ist einfach auch wieder so ein Punkt, wo du im Nachhinein denkst, wie verrückt kann man eigentlich sein, ne? So viele Pferde anzulachen, alle krank und
Alle
trotzdem
nicht
hat es uns,
handelbar oder
genau,
teilweise
alle
ja
nicht
nur, ne?
handelbar. Und trotzdem haben wir wieder, oder wir haben so viel von denen einfach gelernt, ne? Und das, ich glaube auch eigentlich, ich muss es mal so sagen, die Bauer ist eigentlich schuld, weil die hat nämlich gesagt, irgendwann mal, es wäre eigentlich total cool, wenn wir unsere eigene Wildpferdeherde hätten. Und dann ein paar Jahre später kam halt diese Anfrage. Ja, ja, wir haben sie eben immer noch, sie sind wieder, also sie haben deutlich abgenommen. Also wir konnten sie ja am Anfang nicht wiegen. Wir haben zwischendurch ein paar Mal gewogen, können aber auch nicht alle wiegen, aber wir schätzen mal, dass sie so zwischen 100 und 150 Kilo Übergewicht hatten.
Ja, krass.
Einer Größe von halt der Größe ist 1,40, also sie sind halt nicht wirklich groß. Und das ist schon wirklich krass an sich,
Ja,
sehr,
ja.
sehr gesundheitsschädlich. Und auch mit Sicherheit was, weil die ja noch zum Teil sehr jung waren, auch was, was auch Schäden mit sich bringt, die wir vielleicht auch gar nicht so ja, jetzt wahrnehmen können oder wo sie vielleicht schon beeinträchtigt sind, was sie aber grundsätzlich nicht daran hindert, jetzt ein sehr schönes Leben zu leben. Die Hufe sind halt bombastisch geworden und es ist einfach so, dass wir, wie gesagt, so viel von denen nochmal gelernt haben. Zum einen über Pferde an sich oder wie fein Pferde eigentlich sein können. Also wie fein und gleichzeitig so klar die sein können. Und dass die ganzen Pferde eigentlich, die wir so aus Menschenhand kennen, doch alle schon uns irgendwie ein bisschen ertragen, weil sie etwas abgestumpft sind. Ich glaube, das ist, ja, also da waren unsere einfach ein bisschen anders drauf, was aber ja auch klar ist, weil sie ja Menschen gar nicht kannten. Und eben auch, dass das Konzept, das Haltung, Untergrund und Fütterung, wenn man die optimiert, dass das halt einfach einen wahnsinnig tollen Erfolg haben kann. Also, dass das so schnell eigentlich und so gut geht, ich glaube, das haben wir am Anfang nicht gedacht. Wir hatten schon auch ein bisschen Bammel, ob es wirklich so funktioniert, weil die Füße wirklich katastrophal aussahen. Und es war natürlich auch so, dass es uns in den Fingern gekribbelt hat, da irgendwie was zu bearbeiten, weil die einfach mega lang waren und das ist ja auch auch wieder für den ganzen Bewegungsapparat nicht besonders gesund. Aber wir haben es halt auch dann bei dem, wo die Füße wirklich am schlimmsten aussahen, hatten wir dann eben auch gesagt, boah, wir müssen jetzt irgendwann den ran und hatten eben überlegt mit verschiedenen Trainern und es war einfach eine Katastrophe. Also er war so panisch, also wenn Menschen zu nahe kamen, dass wir gesagt haben, das bringt halt nichts. Entweder müssen wir den jetzt wieder in Narkose legen, das ist auch von den Gegebenheiten hier eigentlich nicht möglich oder da nicht möglich gewesen. Weil du ja nie weißt, ne, wann, wie legen sie sich hin oder stehen sie wieder auf. Und es ist natürlich auch für den Stoffwechsel einfach eine Katastrophe, diese dicken
Ja.
Pferde immer in Narkose zu legen.
Also auch
Deshalb
richtig Narkose, Sedierung hätte gar nicht
haben wir,
gereicht,
das hätte
quasi.
nicht
Ach,
gereicht.
krass.
Genau,
Krass.
also es hatten in dem Naturschutzgebiet auch mal, die sind alle komplett in Narkose abgelegt worden,
Boah,
dass dann da
heftig.
von dem Hufschmied die Hufe gemacht wurden. Ja, genau. Und das ist natürlich einfach. Die haben ja viel mehr Probleme, das Ganze wieder abzubauen, weil
Ja,
sich das
ja.
ganze übereinlagert und so. Und das war wirklich keine schöne Erfahrung. Wir waren da eben zweimal dabei und hatten dann auch beim letzten Mal gesagt, hier die zu uns kommen, die werden jetzt nicht nochmal in Narkose gelegt, da werden nicht die Hufe nochmal gemacht, das machen wir oder irgendwer. Wie kriegen wir das hin? Und es war halt so, dass wir am Anfang, die konnten ja auch noch nicht auf den großen Trail. Also wir wussten ja weder, wie die mit Zaun sind oder mit anderen Reizen. Wir hatten noch eine andere Gruppe von Pferden da, die konnten wir nicht einfach alle zusammenschmeißen. Und dann waren sie tatsächlich am Anfang auch nur auf einem kleineren Teil des Paddocks, weil ja ganz viele auch immer Sorge haben, sie brauchen nicht mehr was Riesengroßes, dass die Pferde ein schönes Leben haben können oder gesünder werden können. Und es war wirklich, also wir haben natürlich die Haltung verändert, also sind von dem Gras runtergekommen und sind bei uns in eine grasfreie Haltung gekommen. Die haben bei uns analysiertes Heu bekommen, also was sicher zuckerarm war. Die haben darauf angepasstes Mineralfutter bekommen, also das alles eben von Tag 1. Die hatten von den Böden, naja, wir hatten vorwiegend in dem Bereich tatsächlich Naturboden, ganz bisschen Kies, ganz bisschen Schotter. Und innerhalb von wenigen Wochen ist es einfach so bombastisch, was sich am Körper verändert hat, was sich an den Hufen verändert hat. Sah zum Teil auch ein bisschen spannend aus, weil es natürlich nicht immer alles irgendwie in kleinen Stücken nur rausgebrochen ist, manches auch in riesengroßen Stücken. Aber im Prinzip ein Großteil der Pferde erhält sich seitdem, und die sind 2020 zu uns gekommen im März, die Hufe halt komplett alleine. Einfach über Haltung, Untergrundfütterung, über die Bewegung, die sie da eben alleine machen den ganzen Tag. Und das ist schon nochmal, ist immer noch eine sehr coole Lernerfahrung, und einfach dieses zu sehen, dass das Konzept eben nicht nur irgendwie bei unseren Hauspferden funktioniert, die alle auch gut gehandelt sind, wo man auch immer zwischendurch bearbeiten kann, sondern dass du auch wirklich Pferde haben kannst, wo ganz, ganz viel schon schiefgelaufen ist, wo man so nicht rankommt, und dann schaffen sie das eben, das selbst zu erhalten. Das ist schon
Ja.
wahnsinnig toll.
Bester Beweis ja auch für das Konzept, ne? Wenn es bei denen klappt. Das heißt, bei euren eigenen wilden Ponys bearbeitet ihr wirklich gar nicht, oder habt ihr mittlerweile so ein paar, die das zumindest ab und zu mal tolerieren?
Genau, also wir können verschiedene Hufe können wir bearbeiten, also auch nicht jetzt bei allen Fällen alle, aber gibt schon so den einen oder anderen, bei denen das geht, oder es kommt ein bisschen drauf an, wie die so drauf sind oder so, aber im Prinzip müssen wir es sehr wenig machen. Also ne, manchmal ist es schon so, dass du denkst, okay, wenn ich jetzt noch ein bisschen laufe, dann sieht es wahrscheinlich wieder gut aus, aber ich kann jetzt eben über die Bearbeitung ein bisschen schneller da vielleicht was verändern, aber es sind minimale Sachen, wenn überhaupt. Und ein Teil von denen, die haben wir tatsächlich jetzt gar nicht bearbeitet, muss man gerade überlegen. Drei haben wir noch jetzt gar nicht
Ja, krass.
bearbeitet, und bei den anderen ab und an mal irgendwie den einen oder anderen Fuß. Ja.
Krass. Ja, das ist echt cool, dass man da wirklich so sehr über diese drei Kernelemente, sag ich mal, dann das wirklich steuern kann, ne? Jetzt ist es natürlich so, ihr habt da ja auch wirklich in eurem eigenen Bereich, ne, auf eurem Grundstück habt ihr auch, sag ich mal, die Möglichkeiten, das dann ja auch für die Ponys so anzupassen. Wenn wir da jetzt aber gucken, ne, auch eben, was kann man denn jetzt machen, wenn man sein Pferd halt zum Beispiel im Pensionsstall stehen hat? Man hat vielleicht auch einen Trail oder einen Offenstall, in dem das Pferd steht. In der Box ist ja noch mal ein bisschen schwieriger, da Untergrund und Haltung zu verändern. Aber ich sag mal, ne, gehen wir jetzt mal von einem normalen Offenstall aus, wo man jetzt aber vielleicht nicht groß was verändern darf. Was kann man denn da machen? Ich denke mal, klar, ne? Da wird es wahrscheinlich so ein bisschen die Waage sein, wenn man halt nicht so viel an HUF ändern kann, muss man wahrscheinlich etwas mehr bearbeiten, ne? Und je mehr man HUF machen kann, desto weniger muss man bearbeiten, wie halt bei euren Ponys. Aber wie kann ich denn vielleicht zum Thema Haltung und auch Untergrund, wie kann ich denn da vielleicht auch im Pensionsstall für mein Pferd ein bisschen was zum Positiven verändern?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich kann man erstmal gerne auch damit anfangen zu gucken, was ist denn schon gut. Denn es ist ja meistens auch schon irgendwas gut. Oder man hat irgendwie, darf auch gerne, also wir machen das ja total gerne, dass wir sehr groß träumen und dann eben gucken, okay, wie können wir da irgendwie langsam hinkommen. Aber erstmal eben auch zu gucken, es gibt ja häufig schon Dinge, die schon da sind, die vielleicht aber entweder noch nicht so richtig genutzt werden, oder wo man einfach nur Kleinigkeiten noch verändern kann, dass es noch mal besser wird. Also gerade wie du sagst, wenn ich schon einen Offenstall oder einen Trail habe, dann habe ich ja erstmal schon mal eine gute Grundlage, da irgendwie dann zu gucken, wie kann ich weiter optimieren. Und genau, dass man eben damit anfängt, weil ich finde mal, die meisten gucken jetzt sagen, ja, wir haben halt nicht den großen Trail, ja, wir haben halt nichts Eigenes, aber also wir sind ja jetzt auch gerade frisch umgezogen, und auch vorher, wir hatten auch einen Teil gepachtet. Und natürlich überlegt man sich, also selbst wenn es das in Anführungsstrichen eigene gepachtet ist, überlegst du dir ja trotzdem, was investiere ich jetzt da oder nicht. Und dann, also es ist ja auch nicht so, selbst wenn es einem gehört, dass man dann irgendwie einfach alles machen kann. Deshalb, ich glaube, wir haben da alle die gleichen Herausforderungen, mehr oder weniger, und können alle nur gucken, wo können wir anfangen, was zu optimieren. Und ich glaube, wenn man die kleinsten Schritte sind erstmal vielleicht einfach dafür zu sorgen, dass es ein bisschen mehr Abwechslung im Paddock gibt, damit die Pferde von sich aus Bewegungsanreize haben, sich mehr zu bewegen. Und wie ich das dann gestalte, es kommt ja immer darauf an, was habe ich für Möglichkeiten oder wie groß ist das oder was habe ich auch für Pferde. Und da macht es total Sinn, sein eigenes Pferd mal zu beobachten, zu gucken, was macht es denn gerne. Also unsere finden halt zum Beispiel Totholz mega gut. Also wenn man dann irgendwo sagt, okay, wir haben vielleicht im auf dem Trail ganz hinten oder je nachdem, muss aber gucken, wenn so ein Trail sehr weit weg ist oder sehr uninteressant laufen, fährt ihr den ja auch nicht unbedingt. Also dann
Ja,
kann ich einen
klar.
Trail haben und trotzdem gehen sie nicht hin. Gucke ich also, wie kann ich den attraktiver machen, dass es sich für die Pferde lohnt, auch dahin zu gehen. Und das Totholz kann dann eine super Ergänzung sein, gerade auch für Pferde, ich sag, die haben vielleicht nur rationiert Heu, was ja bei den meisten auch die sinnvollste Variante ist, wenn sie eben zu dick sind. Und das ist aus unserer Erfahrung zumindest ein Großteil der Pferde eher. Kann man aber eben dann mit Totholz sehr gut ergänzen, außer ich klammer das schon mal aus, bei einem akuten Rehpferd da bitte nicht. Zumindest kein frisches Holz mit Rinde und so und Blättern. Aber ansonsten ist das eine tolle Ergänzung. Oder was wirklich so krass ist, also was wir jetzt ja hier auf dem Grundstück haben und was den Pferden so viel Spaß macht, sind so einfach ein Hügel oder einfach irgendwo Sand hingekippt. Das muss ja noch nicht mal was Dolles sein. Selbst wenn du sagst, ich kipp halt jetzt, keine Ahnung, 3 Schubkarren Sand hin, dann können die damit ja schon mal was anstellen wieder. Also dann buddeln die da drin rum, dann wälzen sie sich da. Okay, manchmal nutzen sie es auch als Klo, aber man kann ja dann irgendwie auch gucken, okay, was können wir denn machen, was vielleicht wirklich jetzt auch zeitlich und finanziell nicht so aufwendig ist, aber eben für die Pferde schon mal einfach so schafft, dass sie auch selber mal entscheiden können, okay, jetzt möchte ich gerne irgendwo hingehen und mich wälzen oder irgendwo was essen, dass wir einfach denen wieder mehr Freiraum geben, Dinge selbst zu entscheiden und eben auch ein eigenes Leben zu haben. Ich glaube, das ist so das, wo sich das bei uns auch sehr, sehr viel hin entwickelt hat. Da haben wir eben auch noch drüber gesprochen, dass man, wenn man das so umsetzt, dass die Pferde ein richtig cooles Leben haben, wo sie auch gesund, erhaltend eben leben, dass dann ja die Hufe irgendwie nur noch so ein Nebenprodukt sind, die einfach so gesund werden, ohne dass man da jetzt den Fokus hinlegen muss. Und ich glaube einfach, dass auch im Pensionsstall es da ganz viele Möglichkeiten gibt, aber man muss da eben gucken, wie man auch da ins Gespräch kommt. Also, dass man zum einen eben nicht erwartet, dass jetzt der Pensionsstallbetreiber auf einmal irgendwie alles Mögliche für einen umsetzt, sondern dass man vielleicht guckt, wie kann man das zusammen machen oder kann man sagen, okay, wir machen die Arbeit, wir teilen die Kosten, was auch immer, dass man da einfach guckt, wie können wir das eben gemeinsam gestalten. Da, wo wir unseren ersten Trail gebaut haben, war das auch so, dass im Prinzip haben wir das so ein bisschen angefangen oder eigentlich die Barbara noch auch mit einer Bekannten zusammen, dass sie dann jetzt immer mehr eigentlich kleine Stücke verpachtet haben, wo jeder seinen Trail bauen konnte. Also die dürfen auch nicht alles machen, aber so, weil das manchmal auch schwer ist, in der großen Gruppe, ne, dann zu entscheiden, weil der eine will das anders als der andere und der nächste hat wieder Angst, wenn der Baumstamm liegt, dass die Pferde drüber fallen und so. So, wo wir uns immer freuen, wenn da Steine und Baumstämme im Weg liegen, da haben ja andere dann wieder Sorge vor. Und da muss man ja auch gucken, wie passt das irgendwie zusammen. Ich glaube, wenn man da einfach mal das Gespräch sucht und mal ein paar Ideen mitbringt und eben auch gleichzeitig anbietet, ich hätte eine Idee, wie wir da unterstützen können, dass es eben nicht alles auf dem Stallbesitzer abgerieben, wie heißt denn das, abgewälzt wird. Ich glaube, da kann man schon irgendwie ganz gut anfangen. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe ein paar Bewegungsanreize, mein Pferd geht da jetzt gerne hin, weil da hinten ist eben dann die Totholzhecke oder keine Ahnung, da ist dann nochmal Schatten oder der Wind ein bisschen gebrochen. Das sind ja, ist ja nicht nur das Totholz, wo sie ran rumknabbern können. Es gibt ja gleichzeitig auch noch andere Vorteile, die das da mit sich bringt. Dann kann ich natürlich auch nochmal gucken, selbst wenn ich keinen Trail habe, wie kann ich vielleicht den Weg zu diesem Totholzhaufen oder was auch immer eben ein bisschen verlängern, dass ich dann eben noch mehr Bewegung reinbringe. Und das kann ja manchmal wirklich einfach sein, dass ich einen Baumstamm irgendwo hinlege oder dass ich von mir aus eine Litze spanne, einfach, dass die Pferde ein paar Schritte mehr machen und damit eben jeden Tag oder ja, mehrfach am Tag eben immer wieder auch einfach ein paar Schritte mehr machen und dann komme ich irgendwann auch auf ein paar hundert Meter vielleicht sogar oder vielleicht sogar auch auf ein paar Kilometer, was natürlich gerne das Ziel sein darf, dass man irgendwie zwischen 10 und 15 oder auch 20 Kilometern die Pferde in Bewegung bringt. Aber ich kann da erstmal mit einem kleinen anfangen und das, was du schon gesagt hast, alles, was ich nicht optimieren kann, dann muss ich wieder gucken, zum einen natürlich, was ist die Konsequenz daraus? Kann ich diese Konsequenz tragen oder verantworten oder nicht? Also es kommt ja auch darauf an, wie viel Probleme hat mein Pferd. Also wenn ich jetzt ein Rehpferd habe, dann kann ich eben auch gegebenenfalls da weniger, ja, weniger inkonsequent sein, sage ich mal. Wenn jetzt mein Pferd sonst keine Probleme hat, dann sage ich halt, okay, ich kann jetzt die Böden gerade nicht verändern, aber ich kann eben regelmäßig bearbeiten und dann ist es eben auch eine Möglichkeit, zumindest vom Gleichgewicht zwischen Abrieb und Wachstum da was zu machen, von der Entwicklung. Werde ich über die Bearbeitung das nie so hinbekommen, als wenn mein Pferd jeden Tag über schlaue Böden läuft, ne? Aber trotzdem kann ich ja etwas kompensieren. Oder ich kann ja auch sagen, wenn mein Pferd sich jetzt eben nicht 10 Kilometer am Tag in der Haltung bewegt, dann muss ich eben mit meinem Pferd ein bisschen mehr laufen. Und auch da kann man ja ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, dass man wirklich mal guckt, dass man eben vielleicht mal eine andere Strecke geht oder eine, die so ein bisschen anspruchsvoller ist, auch mit Berghoch und runter oder irgendwie mal Wurzeln im Weg. Einfach, dass die Pferde auch die Chance haben, ihren Körper besser kennenzulernen und besser einzusetzen. Denn wie gesagt, es geht ja eigentlich nie nur um die Hufe. Und das ist auch was, was wir so über die Zeit gelernt haben. Wir haben das natürlich alles optimiert, weil wir bessere Hufe haben wollen. Aber am Ende werden ja die Pferde insgesamt, die werden viel gesünder, die werden viel belastbarer, die werden viel zufriedener, viel sicherer, ne, viel selbstbewusster. Das ist ja alles was, was da noch mit dran hängt. Deshalb lohnt es sich da auf jeden Fall, auch wenn man keinen eigenen Stall hat, zu gucken, was können wir da in Kleinigkeiten vielleicht optimieren, und wie können wir die anderen Leute mitbegeistern, dass die da auch genauso viel Spaß dran haben, wie wir das eben haben. Und dafür lohnt es sich ja, wie gesagt, auch mal damit anzufangen, die Pferde mal zu beobachten, was mögen die denn gerne. Oder wir haben zum Beispiel, der Mattis bei uns, der kratzt sich halt total oft irgendwie im Ohr. Also der steckt sich wirklich entweder so ein Ast ganz gezielt ins Ohr oder
Krass.
irgendwie, wir haben so eine, einfach so eine Fußmatte an die, an
Ja.
Balken gemacht und dann juckte sich da eben das Ohr oder halt, man sieht das ja auch schon mal, ne, mit dem Hinterfuß im Ohr, aber dass man da auch guckt, okay, was ist denn für welches Pferd vielleicht auch wirklich so attraktiv, dass es sich da gerne hinbewegt und das eben nutzt. Und dann kann man seiner Gestaltung, seinen Ideen freien Lauf lassen. Und ich glaube, was man auch einfach ein bisschen, wo man aufpassen muss, es geht halt nicht alles auf einmal. Und das erleben wir natürlich jetzt bei dem Umzug wieder ganz, ganz besonders. Man kann es eben nur so nach und nach aufbauen. Und man entwickelt auch immer neue Ideen und dann ist irgendwie was, was vielleicht auch doch nicht so funktioniert, wie man sich das dachte und baut nochmal um oder irgendwas geht kaputt und oder die Ponys zerstören auch gerne mal was. Das ist ja einfach auch was, wo man irgendwie dranbleibt. Das ist ja auch nichts, wo man sagt, ich baue jetzt einmal irgendwo den in Anführungsstrichen perfekten Stall hin, weil den gibt es halt auch einfach nicht, sondern es entwickelt sich ja mit den Pferden, mit dem, was ich für Möglichkeiten habe und einfach erstmal anfangen. Also nicht sich davon abschrecken lassen, dass irgendwer einen riesengroßen, tollen Trail hat und alles augenscheinlich perfekt ist, was es eben nie ist, sondern einfach mal gucken, was kann ich denn in meinem Rahmen, wie gesagt, was haben wir schon, wo können wir mit Kleinigkeiten nochmal was optimieren? Und was auch natürlich, also was ja der Bewegungsanreiz Nummer eins ist, ist natürlich das Essen. Also es ist ja, selbst wenn ich sage, ich verteile halt das Heu ab und an dem Paddock habe eben nicht nur eine Raufe, wo die Pferde dann irgendwie 22 Stunden am Tag rumstehen, im besten, im blödsten Fall eigentlich, auch noch vielleicht auf einem planen Boden, wo sie sich die Füße schief stehen, sondern dass ich einfach gucke, wie kann ich denn das Heu vielleicht an mehreren Stellen verteilen, dass sie sich einfach mehr bewegen, abwechslungsreicher sich bewegen und eben möglichst wenig einfach in einer Kompensationshaltung rumstehen. Das wären schon mal so ein paar Ideen, wo man mal gucken kann.
Ja, voll gut. Ihr habt ja bei euch auch immer sehr viel Kies und empfiehlt das ja auch immer, wenn es möglich ist. Was ist denn an dem Kies so genial, dass ihr den gerne überall einbaut?
Also tatsächlich haben wir im neuen Zuhause noch nicht, weil wir da
Aber wird
erst
ja noch
noch,
kommen, oder?
das wird natürlich kommen, und das ist auch eine Empfehlung, die wir jedem mitgeben, und wenn es nur ein ganz kleines Stück ist, wo die Pferde immer mal durchlaufen, weil der Kies einfach der Superboden für gesunde Hufe ist, weil du hast halt ganz viele Dinge, die der halt kann, die andere Böden nicht so kann. Also wir nehmen wirklich diesen ganz kleinen Rundkies, der ist 2 bis 8 Millimeter, also ist so Erbsengröße ungefähr, wo immer alle schon Angst haben, dass es irgendwo reinwandert und Hufgeschwüre macht. Keine Sorge, das macht der nicht. Also ich sage niemals nie, aber grundsätzlich haben wir ja Pferde mit sehr pathologischen Füßen schon viel darauf rumlaufen haben und dass das nicht passiert. Also der Kies, wenn man den 10 Zentimeter ungefähr hoch aufschüttet, dann können die Pferde wirklich sich, also wenn sie stehen zum Beispiel, auch so reinstellen, wie es für sie angenehm ist. Also wenn die sagen, ich möchte lieber ein bisschen steiler stehen, ein bisschen eher die Trachte einbuddeln oder ein bisschen anders irgendwas ausgleichen, können die das super gut machen, weil der nachgibt, gleichzeitig aber auch schon ein stabiles Fundament gibt, weil er einfach nicht so weich ist wie jetzt ein Sand zum Beispiel. Dann ist es so, dass diese kleinen Steinchen sich wirklich komplett in die Hufunterseite einschmiegen können und damit eben auch möglichst viel Fläche mitträgt zum Beispiel und dabei auch noch das Horn komprimiert wird. Weil, also es ist so, kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Schwamm, ne? Also wenn ich einfach nur Horn habe, was halt nicht durch Druck und Entlastung komprimiert wird, ist es halt quasi offenporiger, es ist einfach nicht so stabil, nicht so robust. Und wenn das eben immer wieder bei Schritt, jedem Schritt eben diesen Druck und Entlastung entfernt und dann diese Kompression, dann ist es einfach viel, viel robuster. Man kann eben auch viel besser das Pferd von unten schützen. Dann haben wir eben auch noch den Vorteil, dass gerade Schiefen oder eben Kompensationshaltung nicht so zum Tragen kommen, weil selbst wenn mein Pferd irgendwie eine Schiefe hat, und wir haben auch, also unsere Pferde sind, ich weiß nicht, irgendeins gerade ist, also manche sind extrem schief, andere ein bisschen weniger, aber da können sie das eben ein bisschen ausgleichen. Und du hast eben auch noch die Möglichkeit, bei jedem Schritt können sie sich die Hufe quasi ein bisschen selbst bearbeiten. Und ganz viele Rehepferde lieben das auch. Also wenn die Also die gehen da rein und es ist wie direkt so ein Ausatmen, Entspannen, super, endlich irgendwie kommt mehr Durchblutung rein, weil eben auch der Hinterhufbereich bewegt wird. Dadurch werden eben die kleinen Mikrogefäße geöffnet, weil die Nerven eben aktiviert werden. Also es sind einfach so viele Vorteile. Man muss aber auch dazu sagen, es nicht je mehr, desto besser, sondern mal gucken, das gezielt einzusetzen, auch gerne, wenn man das beim ersten, also das erste Mal irgendwo hinbaut. Mal ein kleines Stück Weg oder so oder irgendein Übergang, wo die Pferde immer mal drüber gehen. Wenn das nur ein paar Schritte sind und dann mal gucken, wie entwickeln sich die Hufe. Weil natürlich habe ich auch einfach mehr einen Abrieb über dem Kies, gerade wenn es nass ist, die Hufe aufgeweicht sind, kann das auch dazu führen, wenn ein Pferd eh schon eine dünne Sohle hat, dass man da eben auch die Sohle etwas mehr abschmiergelt nochmal. Und grundsätzlich ist es immer sinnvoll, wenn man am Boden was verändert, gar nicht zu viel auf einmal zu verändern, sondern erstmal zu gucken, was macht der Huf da draus? Wie kommt mein Pferd zurecht? Und dann eben das weiter zu entscheiden, ob man mehr davon macht oder sagt, nee, das reicht eigentlich schon aus. Und da eben immer die Empfehlung, das dahin zu machen, wo die nicht gerade essen, weil da krümelt dann viel Heu rein oder wenn sie stehen und reinäppeln, das macht auch nicht Riesenspaß. Also lieber einen schmaleren Weg, irgendwo einen Übergang, irgendwo eine Stelle, wo sie immer mal durchgehen, aber eben laufen dabei. Das ist halt optimal, das mal zu starten. Und es ist tatsächlich für sämtliche Hufprobleme förderlich, wenn die Pferde da durchgehen. Und wir haben da einfach richtig gute Erfahrungen gemacht. Deshalb auf jeden Fall auf unserer Wunschliste noch fürs neue Zuhause, dass wir da auch wieder Kieswege mit einbauen. Dafür müssen wir aber erst das Gelände ein bisschen besser kennenlernen, wo der Kies nicht wegschwimmt. Weil das ist natürlich auch was, wenn es arg am Hang ist oder sowas, dann ist es natürlich auch schnell
Ja,
irgendwo
klar.
Nachbarwiese.
Dafür ist es dann zu schade.
Ja.
Ja, cool. Du hattest jetzt ja auch schon öfter die Begutachtung angesprochen, also beim Paddock, aber ja auch bei den Hufen. Ich finde das auch ein sehr schönes Reframing, ne, dass ihr auch mittlerweile nicht mehr sagt, ihr seid Hufbearbeiterinnen, sondern Hufbegutachterinnen. Was genau ist denn damit gemeint? Klär uns doch gerne mal auf, was ihr mit dem Konzept verfolgt.
Auch das, also irgendwie haben wir das Gefühl, wir machen irgendwie, das passiert irgendwie so mit uns. Es ist einfach so, dass wir immer wieder erleben, dass Hufe sehr auf ihre Probleme, und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch aufs Pferd insgesamt beziehen
Oh
oder auch auf
ja.
uns Menschen, sehr auf ihre Probleme reduziert werden und eigentlich so ziemlich jeder Huf irgendwie schlecht geredet wird, beziehungsweise ich glaube, das ist gar nicht immer böse gemeint, aber der Fokus geht immer, also gerade auch als Bearbeiter, guckst du den Huf an und überlegst, wo kann ich was bearbeiten, ne? Wo kann ich da
Dafür ist
selbst.
man ja im Prinzip auch da, ne?
Genau. Und dann ist es aber, also man muss sich auch mal einfach dann, also jetzt gerade im Kundengespräch mal überlegen, wenn jetzt jemand kommt und er guckt den Huf an und sagt direkt, okay, da ist die Wand schief und die Trachte ist auch ein bisschen eingerollt und der Strahl, der ist irgendwie, keine Ahnung, mittlere Strahlfurche ist tief. Das ist halt super unangenehm und es macht unheimlich viel Stress auch bei den Leuten. Also wir haben heute schon mal über den Stress gesprochen oder was es so beim Besitzer macht. Und das ist auch was, wo wir immer wieder merken, wie unangenehm das eigentlich ist, weil du selber hast ja gar nicht die Ahnung unbedingt vielleicht, das einzuschätzen. Und dann kommt jemand und sagt direkt, das und das und das ist alles schlimm. Vielleicht sind auch 10 Sachen toll, aber die werden gar nicht genannt. Und das bringt halt den Fokus so dahin, was halt falsch ist, was besser sein muss. Und wir haben das irgendwie halt anders gemacht, ohne dass es uns bewusst war. Also wir versuchen einfach einen Huf oder auch eigentlich eine Lebenssituation, das überträgt sich ja irgendwie dann, aber einen Huf erstmal anzuschauen und zu gucken, okay, was ist denn da schon gut? Also welche Struktur ist schon gut entwickelt? Oder wo schafft der Huf es, sich schon selbst zu erhalten? Und wo muss ich vielleicht gar nicht bearbeiten, sondern was kann der eben schon alleine? Und wenn man damit startet, dass man den Fokus da erstmal hinlegt, dann kann ich natürlich trotzdem danach gucken, okay, wo muss ich denn vielleicht noch über eine Bearbeitung unterstützen oder wo ist noch Potenzial, was er noch entwickeln kann? Aber es bringt einfach ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Einstellung mit und es ist auch deutlich wertschätzender dem Pferd gegenüber, weil also die Pferde versuchen ja, den Huf bestmöglich irgendwie zu erhalten. Also sie sind ja stets bemüht, irgendwie das so hinzubauen, dass es funktioniert in der Situation, wie sie halt gerade leben. Und das ist einfach für uns immer wieder schön, eben so ranzugehen, zu gucken, was ist eben schon gut und darauf aufzubauen, als erstmal zu gucken, was ist eben alles irgendwie schlecht. Deshalb auch, ich habe es ja eben schon bei dem, auch beim Stall gesagt, guck doch erstmal, ne, was ist denn jetzt schon gut? Also man vergisst es so schnell, was eigentlich alles schon da ist oder was wir alles schon für die Pferde gemacht haben oder wie gesagt, was der Huf alles eben schon Tolles auch hingebaut hat. Und das macht einfach sehr, sehr viel mehr Spaß, so zu arbeiten. Das hat sich dann irgendwie so ja, entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, es ist anscheinend gar nicht normal, dass Leute das machen. Und wir haben dann auch irgendwann nochmal die Situation gehabt, dass wir eben auch jemanden da hatten zur Körperarbeit, sag ich mal, für eins von unseren, also wir haben ja noch einen Chatty auch dabei. Und es war so krass, das nochmal als Pferdebesitzer mitzuerleben, wenn jemand kommt und eigentlich schon so die Augen aufreißt und denkt so, und du siehst schon, dass er gerade gar nicht weiß, bei welchem Problem er gerade anfangen will und denkst so,
Ja.
warum machen wir das? Das macht es doch allen so viel schwerer. Also ja, natürlich hat jedes Pferd irgendwie Baustellen. Natürlich ist kein Huf perfekt und das muss ja auch gar nicht sein und wir sind das auch nicht. Aber ja, es ist eben auch immer irgendwas Gutes da und davon sind wir auch sehr fest von überzeugt. Also selbst die Hufe, die unsere Pferde hatten, als wir die übernommen haben, also die wilden Ponys, die waren wirklich sehr, sehr pathologisch. Aber die allermeisten von denen sind dafür noch relativ gut gelaufen. Und die Wände waren mega dick und stabil, sonst wären sie viel früher weggebrochen, aber die konnten sehr, sehr, sehr lang wachsen, weil sie eben so stabil waren. Und das ist ja irgendwie auch eine sehr, sehr gute Eigenschaft, die wir gern hätten. Also vielleicht nicht dann in dieser Form mit allem drum und dran, aber erstmal ist das ja eigentlich
Die
super toll.
Grundeigenschaft dahinter ist ja positiv, ne? Genau.
Genau. Und dann hat man ja auch manchmal Hufe, wo man sagt, okay, da ist halt ein Knick in der Wand und dann denke ich, ja, der Knick, den wollen wir natürlich nicht unbedingt haben, aber das, was das Gute dabei ist, ist ja, dass es von oben wieder besser einwächst. Also wir gucken ja immer eigentlich nur, was ist oben, das ist ja das Neue, das, was wir jetzt zuletzt beeinflusst haben, das Wachstum. Und deshalb haben wir das eben auch, bei den wilden Ponys war es eben auch, da hast du irgendwie gedacht, okay, da unten ist noch diese mega lange Zehe dran, aber oben kommt es in einem besseren Winkel nach und sie schaffen es eben einfach wieder, dass Innen- und Außenleben richtig gut miteinander verbunden sind. Das ist ja das Ziel und ob jetzt da unten noch was dran ist, okay, das ist ja dann irgendwann auch weg. Aber
Genau, das
das ist
braucht man
halt,
einfach beim Huf auch ein bisschen, ne? Das ist ja nicht in
genau.
4 Wochen weg, sondern bis so
Ja.
ein Huf komplett runtergewachsen ist, dauert es ja schon mal halbes bis ganzes Jahr, ne?
Ja, also es dauert eben eine Zeit, obwohl es manchmal auch echt viel schneller geht, als man das so denkt. Trotzdem ist es ja auch nicht von jetzt auf gleich gekommen. Es dauert eben auch, bis es wieder gut ist. Und es ist auch nie fertig. Es ist ja nicht, dass
Ja.
ein Huf irgendwann mal fertig entwickelt ist und dann bleibt der für immer toll, sondern auch der passt sich ja wieder auf die Reize, auf die Umgebung, auf HUF an. Und wenn sich das verändert, verändert sich auch der Huf. Und auch das dürfen wir dem einfach mal zugestehen, dass der allein jetzt mit dem Wetter, wenn sich das ändert von Matsch auf gefroren, dann ist es normal, dass er auf einmal anders aussieht. Dass zum
Ja.
Beispiel die Extremen viel doller hinwachsen, weil sie sagen, oh, es ist viel härter, ich kann gar nicht so doll einsinken, ich habe vielleicht sogar auch mehr Abrieb, also baue ich mal ein bisschen mehr Schutz unten drunter. Und wenn wir das dem schon mal zugestehen würden und nicht sagen, oh mein Gott, die Extreme drückt, sondern sagen würden, ach, wie cool, guck mal, der kompensiert hier, damit der weiter gut funktionieren kann, das ist ja eigentlich total super. Also wir
Ja.
können ja nur davon lernen eigentlich.
Ja, total. Ja, ich finde diesen Ansatz halt einfach so schön, ne? Weil, wie du schon sagst, gerade die Hufe, da wird ja gefühlt immer irgendwie ein negativer Kommentar zugemacht. Also ich sag mal, klar, wenn ich jetzt irgendwo zum Unterricht komme und mir fällt da irgendwas Komisches an den Hufen auf, ne, dann denke ich ja auch manchmal so, ja, aber andererseits, ja, wie du schon sagst, wenn man das dann den Leuten noch vor den Latz knallt, ich meine, kommt ja mal darauf an, wie man es formuliert. Man kann sowas ja auch wertschätzend und freundlich formulieren, ne? Und trotzdem das Problem adressieren, sag ich mal. Aber das, ja, wie du schon sagst, macht ja auch Stress. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch bei mir in der Sitzschulung, das ist ja so mein Hauptfokus, die Leute bekommen dann nach der ersten Einheit bei mir auch immer nochmal so eine Analyse. Da habe ich zum Beispiel auch ein großes Feld für positive Aspekte, weil natürlich komme ich bei der Sitzschulung dahin, um Sachen zu verbessern. Ich bin da ja nicht eine Dreiviertelstunde vor Ort, um zu sagen, wie toll alles ist und fahre dann wieder nach Hause. Aber ich habe halt eben auch gesagt, in der Analyse möchte ich halt nicht nur die Sachen, die man noch verbessern kann, aufschreiben, weil das ja je nachdem, wie viel verbessert werden darf. Manchmal sind es ja auch nur Kleinigkeiten, manchmal ist es halt etwas mehr. Aber das kann dann ja auch total demotivierend sein, ne? Und deswegen habe ich halt auch gesagt, von Anfang an schon, ich muss da halt auch reinschreiben oder möchte auch reinschreiben, was schon gut ist, ne? Weil sonst ist ja, denkt man ja auch, ja, okay, cool, ich weiß nicht, verkaufe mein Pferd und fahre nur noch Fahrrad.
Ja, weil wir haben alle genug Druck, ne, mit den Pferden, die
Eben,
gesund zu
total.
erhalten und es vernünftig zu kümmern. Und es ist dann eben einfach total schön, wenn man auch mal anerkennt, was da eben alles schon gemacht wurde oder eben auch, was die Pferde schon schaffen, was die Besitzer schon gemacht haben. Und auch, wenn man das als erstes sieht, also es ist auch wirklich eine Lebenseinstellung eigentlich mittlerweile, dass man immer erstmal gucken kann, was ist schon gut, weil es einfach. Es ist ein ganz anderes Gefühl, mit dem man da rausgeht. Man ist viel offener auch, dann andere Dinge trotzdem noch anzustoßen. Man soll ja auch nicht alles schönreden. Es ist ja nun mal nicht alles schön, ne? Hast du ja auch
Nee,
schon
genau,
gesagt.
absolut.
Aber trotzdem ist es eben wichtig, da auch das eben ja anzuerkennen, wertzuschätzen. Und das Wichtige ist, glaube ich, auch mal dabei, dass man, also jetzt gerade auch bei den Hufen, nicht nur eben das beurteilt aufgrund von einer gewissen Optik, sondern immer auch guckt, funktioniert der Huf denn so? Und selbst wenn er eben keine besonders tolle Form hat, das Pferd aber richtig gut damit zurechtkommt, vielleicht sogar, weil es ein bisschen schiefer ist, weil der obere Bewegungsapparat das gerade so braucht, dann muss ich eben auch da aufpassen, dass ich eben nicht versuche, auf Kosten der Funktionalität irgendeine gewisse Optik herzustellen. Das ist ja auch was auch gerade jetzt im Internet mit Bildern von Hufen gemacht wird. Da werden irgendwelche Fotos, meistens etwas un mit unvollständigen Informationen gepostet. Und wer da alles dann eine Idee dazu hat, wie unausbalanciert und schief und schlimm eigentlich diese Füße sind und alle sagen dir, wo du was wie bearbeiten musst, denkst, wenn wir das jetzt alles hier machen, dann wird dieses Pferd nicht mehr laufen. Ja, der Huf sieht dann vielleicht für das ein oder andere Auge irgendwie symmetrischer aus oder so, aber es bringt dem Pferd gerade gar nichts. Und das ist eben auch was für uns super wichtig ist, dass man eben nicht guckt, sieht das jetzt gerade schön aus oder passt das in mein Bild von einem Huf, sondern wie funktioniert der für dieses Pferd in dieser Situation, in der es eben lebt. Und das ist einfach sehr unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Also wir wissen ja alle auch, dass auch im oberen Bewegungsapparat bei jedem Pferd irgendwie so unterschiedliche Baustellen sind. Und das sieht man natürlich auch an den Hufen. Und das heißt nicht, dass man das immer alles hinnehmen muss. Man darf das gerne verändern, aber dann bitte an beiden Stellschrauben und nicht nur irgendwie die Füße gerade schnitzen. Und das Problem, wo es eigentlich herkommt, dann eben vergessen. Also es ist einfach. Ein Huf kann nicht alleine angesehen werden, sondern er gehört einfach eben zum ganzen Pferd und eben in ein Lebensumfeld.
Ja, das, was du gerade gesagt hast mit dem, ne, wenn auf Social Media da irgendwelche Vorher-Nachher-Bilder von Hufen gezeigt werden, wenn das, wenn man nur den Huf sieht und man weiß gar nicht, was ist denn das für ein Pferd, was zu diesem Fuß gehört, ne? Wie sehen die anderen Füße aus und wie sieht denn überhaupt die Haltung aus? Ist ja auch die Frage, so ist das nachher denn dann überhaupt besser? Also ja, wie du schon gesagt hast, sieht vielleicht optisch schöner aus, aber ich hatte das auch schon mal, dass meinem Pferd die Hufe optisch hübsch gemacht wurden und dann war der aber fühlig auf allem, was nicht irgendwie Sand oder Wiese war. So, also da musste ich den überall mit Hufschuhen eigentlich erstmal arbeiten, weil das war einfach viel zu kurz gemacht worden. Ne? Da habe ich dann natürlich auch draus gelernt und das so nicht mehr gemacht, aber sah optisch schöner aus. Für ihn war das eine Katastrophe, der konnte nicht mehr laufen.
Das erleben wir leider sehr, sehr häufig. Wo natürlich immer der erste Punkt sein sollte, sprich bitte deinen Hufbearbeiter darauf an, ne? Wenn du
Ja.
merkst, dass das für dieses Pferd nicht funktioniert, damit er auch eine Chance hat oder sie eine Chance hat, das eben anders zu machen. Aber viele sind eben auch so verzweifelt mittlerweile, also viele Pferdebesitzer, dass sie das eben selber machen. Das ist ja auch, warum sich das bei uns so entwickelt hat, dass wir gesagt haben, okay, wir schulen Pferdebesitzer, dass sie die Pferde selber bearbeiten können, weil sie dann viel individueller drauf eingehen können, ne? Und eben nicht, also es ist ja auch der Hufbearbeiter kommt dahin und irgendwie will er für sein Geld irgendwie auch was machen, aber vielleicht ist
Ja,
dann manchmal
klar.
einfach nichts zu machen und
Ja.
ich kann dann einfach gut beraten und bin das Geld trotzdem wert, weil ich gebe mein Wissen weiter und es ist manchmal viel wichtiger zu wissen, wo ich nicht bearbeiten sollte, als zu wissen, wie ich was wo bearbeite. Aber ja, daraus hat sich im Prinzip das auch so ein bisschen entwickelt und dass wir eben auch gesagt haben, die Pferdebesitzer sollen da besser geschult sein, dass zumindest auch eben gut einschätzen zu können, zu wissen, wie kann ich denn die Hufgesundheit auch unterstützen oder eben auch sonst selber bearbeiten, wenn ich da eben entweder keinen Bearbeiter vor Ort habe oder eben häufig leider dann schon die Erfahrung war, dass die Pferde nach der Bearbeitung schlechter laufen und das sollte nicht mehrfach vorkommen. Also wenn das mal ist, dann bitte ansprechen und dann muss ich das aber verändern. Das ist auch ganz wichtig, dass man das, dass einem das nochmal bewusst ist. Und ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist, das anzusprechen. Aber es ist ja, wir sind ja für unsere Pferde verantwortlich, ne? Wir müssen für die einstehen, sonst, wer soll es uns machen?
Ja, Die können das dann ja in dem Moment nicht. Genau. Ja, voll cool. Christina, ich wollte eigentlich sehr gerne mit dir noch über das Thema Hufrehe reden, aber jetzt sind wir doch schon relativ lang dabei und ich glaube, insgesamt so zum Thema HUF haben wir eine recht runde Folge gemacht. Ich glaube, Hufrehe würde jetzt ein bisschen den Rahmen auch zeitlich sprengen. Ich weiß nicht, wer Bock auf so einen 2-Stunden-Podcast hat, sich den anzuhören. Vielleicht sprechen wir da einfach ein anderes Mal drüber. Hast du denn sonst noch irgendwas, was du generell zum Thema Huf, HUF noch loswerden wolltest, was ich jetzt nicht gefragt habe?
Also ich finde einfach, ich glaube, das habe ich aber auch schon gesagt, ich finde es einfach gut, dass man zum einen sich bewusst ist, wie viel man als Pferdebesitzer da eben wirklich beeinflussen kann, unabhängig davon, ob man jetzt die Bearbeitung übernimmt oder eben nicht. Und auch, dass man sich immer wieder bewusst macht, ja, die Genetik ist ein kleiner Teil, aber wir können eben ganz, ganz, ganz viel verändern und das oft mit schon sehr kleinen Dingen. Und da macht es eben total Sinn, bei HUF anzufangen und aber immer auch zu gucken, okay, wo kann ich denn vielleicht, also ich muss nicht alles auf einmal ändern, sondern ich kann ja erstmal gucken, wo hat mein Pferd oder wo sehe ich da die größten Herausforderungen oder welche Möglichkeiten habe ich eben erstmal was zu verändern? Und wenn es eben erstmal ist, dass ich die Fütterung vielleicht verändere, weil das ist ja schon was, was vielleicht der eine oder andere am ehesten beeinflussen kann. Oder wenn man eben sagt, wir können in der Haltung für ein bisschen mehr Bewegung sorgen. Ihr müsst es nicht alles auf einmal machen, sondern fangt einfach mit einer Sache an. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr dann merkt, wie viel Einfluss das schon hat, dann werdet ihr sowieso so fasziniert sein, dass ihr auch noch andere Dinge ausprobieren wollt. Und damit man überhaupt Veränderungen an Hufen sieht, das vielleicht nochmal als Tipp, macht es total Sinn, die auch zu fotografieren regelmäßig und auch Videos zu machen, wie die Pferde laufen, dass man überhaupt wirklich gut erkennen kann, ne, was hat sich denn da jetzt getan, weil wenn man die jeden Tag sieht, ist das sehr schwer, deine Entwicklung wirklich wahrzunehmen. Und das sehen wir eben auch bei uns in den Kursen, wo die Pferdebesitzer eben auch die Hufe dokumentieren, also wirklich aus verschiedenen Perspektiven fotografieren, auch Infos dazu schreiben, zu HUF zum Beispiel und eben auch Videos machen vom Laufen, dass man dann meistens, also wir machen das nach 2 Monaten und dann nochmal nach 2 Monaten ihn nochmal und dann denken wir, ich habe gedacht, es hat sich gar nichts verändert, aber es ist so krass, was sich da schon getan hat. Einfach, weil man es eben sonst so nicht wahrnimmt. Und achtet dabei gerne auch auf eure Pferde, dass ihr nicht vergesst, auch in Absprache mit ihnen die Füße hochzunehmen, also nicht einfach über Kraft hochziehen, sondern liebevoll mal nachfragen, gerne auch mal eine Pause zwischendurch machen und einfach da ja, ein nettes Gespräch mit den Pferden suchen. Das kann ich versprechen, das macht wirklich Spaß, wenn man sich mit dem Thema einfach mal mehr beschäftigt. Und Hufe sind nicht so kompliziert und undurchschaubar, wie man das am Anfang denkt oder einem auch manchmal erzählt wird, sondern es sind wirklich ganz oft ganz logische, einfache Zusammenhänge, die man einfach nur einmal gut erklärt bekommen muss. Und dann hat man da, und die allermeisten haben dann sehr viel Freude auch, sich mit Hufen mehr zu beschäftigen.
Das klingt auch nach einem sehr motivierenden Schlusswort, mega. Genau, bevor wir dann ganz zum Schluss kommen, gibt es nochmal meine drei Abschlussfragen am Ende. Und zwar wäre die erste: Was ist dein Lieblingszitat zum Thema Pferde? Hast du spontan eins?
Also wir benutzen ja ganz viele Sprüche. Ich weiß nicht, ob es richtige Zitate sind. Ich habe keine Ahnung, wer es
Ist
ist.
egal.
Aber sowas wie machen es, wir wollen nur krasser. Das ist auf jeden Fall was, was wir sehr gerne mögen. Oder auch kaum macht man es richtig, schon funktioniert's. Das sind so Dinge, die wir einfach im Alltag sehr, sehr viel ja mitnehmen und leben. Deshalb, das gebe ich gerne mit weiter.
Ja, cool. Wenn du ein Pferd wärst, was für eins wärst du?
Boah, ich glaube, ich wäre so eins wie unsere.
Man
Mal
ist sich
gerade
seinen
überlegen. Also,
Tieren doch immer sehr ähnlich, ne?
ich wäre auch so ein stures Shetland-Pony wahrscheinlich. Aber die sind ja gar nicht alle stur. Ich wäre auch eins von unseren auf jeden Fall. Das wäre eine sehr gute Entscheidung.
Das passt doch sehr schön. Und die letzte Frage, passend zu meinem Unternehmensnamen Huf und Herz im Takt, was bedeutet für dich die Verbundenheit mit dem Pferd? Ist ja gerade mit den Wildpferden auch ein bisschen spannend,
Ja,
ne?
also es ist ja irgendwie unser Leben, ne? Also das ist ja schon einfach was, wo man irgendwann am Anfang gedacht hat, okay, also ich hatte ja schon ein Pferd und man macht irgendwie dann was, weil es halt schlecht läuft und dann merkst du jetzt irgendwann, weil unser ganzes Leben und auch jetzt hier, wo wir gelandet sind, ich glaube, wenn ich das mir vor, ich bin schon sehr alt, wenn ich mir das vor 30 Jahren erzählt hätte, das hört sich wirklich schlimm an, also das wäre wahrscheinlich ungefähr genauso gewesen, wie ich es mir damals gewünscht hätte und das ist schon irgendwie sehr krass, also wie das Leben so beeinflussen kann, was sich für tolle Türen öffnen. Und ja, das ist ja wirklich unser ganzes Leben im positivsten Sinne und hat uns auch selbst unheimlich weiterentwickelt. Das ist Das ist mir jetzt so spontan dazu einfällt, weil es einfach eben auch, also gerade dieses mit der Begutachtung und so oder auch die Pferde wahrnehmen, für einfach mal für ein Pferd, ohne etwas von ihnen zu erwarten, das ist einfach was, was uns sehr, sehr geprägt hat.
Ja, glaube ich. Deswegen finde ich ja das bei euch halt auch so spannend, ne, dass ihr halt eben diese halb wilden Pferde habt, ne, weil das macht es ja auch noch mal ganz anders, als wenn man die halt einfach am Halfter nehmen und eine Runde spazieren gehen kann, ne, oder halt einfach die Hufe hochnehmen kann, um mal zu gucken, ne. Das ist ja
Genau.
dann noch mal ein
Lernt
großer
man sehr, sehr
Unterschied.
viel. Also ich will jetzt nicht
Das
sagen,
glaube ich.
holt euch bitte nicht jeder ein, muss sagen, dass da halt ich nicht viel von, aber nehmt eure Pferde auch einfach mal für das war einfach so als Pferd in ihrem Leben, wie sie sind. Das finde ich immer ganz schön, dass man das nicht vergisst, weil man ja doch oft dahin geht mit einer Erwartung. Und wenn man das mal ganz ohne Erwartung hat, ist das nochmal ganz anderes, eine ganz andere Verbindung.
Sehr schön. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Christina, ich danke dir. Es hat mega Spaß gemacht. Wie gesagt, jetzt sind wir gar nicht zu allen Themen gekommen, aber ich glaube, wir haben da schon sehr viel Input geliefert. Wer jetzt Lust hat, mit euch zusammenzuarbeiten, in eure Bücher reinzuschnuppern oder übrigens auch den Podcast von Christina zu hören, den kann ich auch sehr empfehlen, höre ich auch selber. Das verlinke ich alles in den Shownotes, da könnt ihr einmal reinschnuppern. Und dann, ja, würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst und vielleicht sprechen wir uns ja nochmal zum Thema Hufrehe oder irgendwas anderem, zum
Sehr
HUF.
gerne.
Dann danke dir, mach es gut, tschüss. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!